Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und auch unserer Verfassung. Und zwar vor dem Hintergrund unserer Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber am anderen Ende der Leitung Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Ja, Stefan.
Grüß dich. Wir haben ja wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Es gibt immer wieder Überraschungen und es gibt auch Wiedergänger sozusagen. Also eine Mischung aus neu und alt, was wir uns heute vorgenommen haben. Und wir steigen direkt ein mit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main, die etwas Interessantes gemacht haben. Und zwar in einem Urteil vom 26. Juni dieses Jahres haben sie einen Anspruch auf Accountlöschung gegen Facebook ins Leben gerufen, den wir so bisher nicht gesehen haben. Sachverhalt ist leider nur zu bekannt. So ist das Leben. Ein Facebook-Account-Inhaber, ein Mann, beleidigt regelmäßig via Facebook eine Frau, macht das auch sehr nachdrücklich, legt unter anderem einen zweiten Account an, mit dem die Frau schon im Titel des Accounts beleidigt wird. Also relativ klar Persönlichkeitsrechtsverletzungen, um die es geht. Das Landgericht Frankfurt hat das auch gesehen, hat aber, und hier ging es ja um ein Verfahren, das gegen Facebook geführt wird, keine Prüfpflichtverletzung seitens Facebook angenommen und auch keine Wiederholungsgefahr gesehen und deswegen einen Anspruch auf Löschung des Accounts nicht in Erwägung gezogen. Anders jetzt das Oberlandesgericht. Das sagt, Facebook muss die Accounts löschen, hat den Anspruch abgeleitet logischerweise aus 823.004 BGB in Verbindung mit Artikel 1, 2 Grundgesetz und hat zunächst mal Facebook als Störer in den Blick genommen, weil Facebook durch die Einrichtung von Nutzerkonten es überhaupt ermöglicht hat, kausal ermöglicht hat, dass es von dort aus verletzende Äußerungen in Bezug auf die Klägerin gegeben hat und hat dann auch zunächst mal nicht überraschend auf Artikel 8 DSA Bezug genommen, wonach es ja keine allgemeine Prüfpflicht des Anbieters gibt, sondern erst nach einer Anzeige bestimmte Handlungspflichten entstehen. Und hier sagte das Oberlandesgericht, naja, hier hat Facebook nicht alles getan, was es hätte tun müssen. Die Accounts waren nämlich immer wieder aktiviert worden von Seiten des Verletzers und dadurch hätte Facebook die Pflicht verletzt, solche Störungen wirkungsvoll zu unterbinden. Und jetzt kommt der besondere Dreh des Oberlandesgerichts. Sie sagen nämlich, da ohnehin nur persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte auf den Profilen gepostet worden seien, sei es nach einer Interessenabwägung die effektivste Lösung dieser Problematik, dass die Profile komplett und unwiderruflich gelöscht werden, sodass sie der Verletzer auch nicht mehr aktivieren könnte. Zwar könnte der Knabe einen neuen Account einrichten und den dürfte auch betreiben, solange er eben die Persönlichkeitsrechte der Klägerin nicht verletzt. Aber die Accounts, die jetzt hier in den Blick genommen wurden, das waren zwei, die sollten komplett gelöscht werden. Diese wirklich, dieser neue Dreh, sage ich mal, hat für Überraschung gesorgt, auch für Verwunderung zum Teil. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die in dem Verfahren mit beteiligt war, sagt also vorsichtig, der Senat betritt Neuland und interpretiert den Unterlassungsanspruch wesentlich weiter als bisher üblich. Also sie können sozusagen ihr Glück kaum fassen und sind aber noch ein bisschen misstrauisch, ob sich da diese Linie durchsetzt. Aber ich sag mal so, das Oberlandesgericht Frankfurt hat in seinem Urteil vom 26. Juni ein Zeichen gesetzt. Mal sehen, ob andere folgen. Nico, du würdest folgen oder siehst du das eher kritisch?
Nee, das ist sicherlich vertretbar und aus dem 1004 ableitbar. Ich hätte eine kleine, aber das ist wirklich eine kleine Einschränkung, nur dass ich nicht ganz verstehe, warum das eigentlich ein Unterlassungsanspruch ist, wenn der Anspruch ja darauf gerichtet ist, dieses Profil abzuschalten, dann müsste es eigentlich ein Beseitigungsanspruch sein.
Eine Beseitigung.
Das finde ich ein bisschen irritierend. Aber wenn es so ist und so ist der Sachverhalt, ich habe jetzt auch nur das OLG-Urteil gelesen, wo der Sachverhalt ein bisschen, halt wie ein Berufungsurteil, das manchmal so ist, ein bisschen verkürzt wiedergegeben ist, aber es scheint, ich deute das so, dass es hier um Accounts ging, die also auch ganz gezielt eingerichtet worden sind, um da diese Frau zu beleidigen. Und dann kann man sagen, dass die Unterhaltung dieser Accounts eine Störung darstellt. Und dann kann man sagen, dass die Störungsbeseitigungspflicht dann eben darin besteht, diesen Account auch zu beseitigen, sprich zu löschen. Also insofern leuchtet mir das schon ein. Da hat man ja offensichtlich auch im Übrigen eigentlich, ich will mal sagen, nur so um ein paar Formalia gestritten, dass das Beleidigungen waren, scheint, also ja, das kann man nachlesen, dass die Accounts im Wesentlichen dazu dienten, diese Beleidigungen zu verbreiten. Das erscheint auch evident. Und dann ging es wohl nur darum, um die Reaktionszeiten von Meta, ob die in Ordnung gewesen sind oder nicht. Damit steht und fällt dann ja die Störerhaftung. Aber dass man dann, also wenn man so weit kommt, dass man sagt, Störerhaftung ja, dass man dann auch einen solchen Beseitigungsanspruch, also wie gesagt, wäre meine Deutung, dass das eher ein Beseitigungsanspruch ist, dass man den dann aus 1004 ableiten kann, das finde ich jetzt nicht so überraschend. Ob damit jetzt der Klägerin viel geholfen ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben, weil dieser Tätertyp, dem wird man dann auch zutrauen, dass er dann weitere Profile anlegt, eröffnet. Ja, es gibt ja auch noch andere Plattformen als Facebook. Und insofern darf man das sicherlich jetzt auch nicht als einen Sieg überschätzen. Auf der Klägerseite und die Tragweite darf man doch nicht überschätzen. Und für Meta ist es wahrscheinlich auch jetzt keine große Sache, sich einer solchen Verpflichtung ausgesetzt zu sehen, weil die das müssten sie ja eigentlich ohne weiteres auch steuern können, dass ein solches Profil erstmal gelöscht wird und dann auch nicht wieder unter der gleichen Bezeichnung angelegt werden kann. Also insofern, ich finde es nicht sensationell, aber von der Begründung her durchaus einleuchtend. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn mich nicht alles täuscht, es gab ja in der vergangenen Legislaturperiode, und ich glaube auch, dass das jetzt wieder aufgegriffen werden soll in der neuen, das Vorhaben eines digitalen Gewaltschutzgesetzes. Bestandteil dieses digitalen Gewaltschutzgesetzes sollte auch eine Verpflichtung der Plattformbetreiber zur Profillöschung sein, die es halt explizit in gesetzlicher Form nicht gibt. Da ist streitig, ob dafür eigentlich noch der Digital Services Act, der als Verordnung dann eigentlich den Anspruch hat, abschließend die Pflichten der Provider zu regeln, ob da überhaupt noch Raum ist neben dem Digital Services Act. Ich habe da so meine Zweifel. Aber dann ist das vielleicht auch jetzt ein Zeichen, dass die Diskussion vielleicht auch gar nicht so große Tragweite hat, wenn man es aus dem guten alten 1004, der so alt ist wie das BGB, nämlich 125 Jahre, wenn man diesen Anspruch aus Profillöschung auch im Rahmen der Störerhaftung aus dem 1004 schlicht ableiten kann.
Eine Frage hätte ich noch, Nico, und zwar unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten. Denn das Profil zu löschen ist ja tatsächlich nicht nur für den Nutzer, sondern auch für Facebook ein massiver Akt. Für den Nutzer bedeutet es ja insbesondere, dass die bisherige Kommunikation verloren geht, die er ja möglicherweise, jedenfalls wenn er also nicht tatsächlich nur Beleidigungen von sich gibt, auch bewahrenswert findet. Für Facebook bedeutet es, dass sie, wenn ich das Profil lösche, dass sie tatsächlich einen Kunden verlieren oder jedenfalls das Profil eines Kunden verlieren. Warum reicht es denn nicht aus, in solchen Fällen, wo immer wieder beleidigt wird, dass man tatsächlich auf Zeit das Profil sperrt und dann einfach immer wieder reagiert? Was spricht denn dagegen? Wir sind ja hier nicht in irgendwelchen mit irgendwelchen strafrechtlichen Überlegungen unterwegs, sondern das ist letztlich eine Störungsfragestellung, also eine Gefahrenabwehr, um die es geht. Reicht es denn dann nicht aus, im Einzelfall zu sagen, okay, er hat wieder beleidigt, dann machen wir das Ding, den Account mal, was weiß ich, für 2 Tage, für 3 Tage, für eine Woche, für einen Monat zu? Ist das nicht das mildere Mittel? Müsste man das nicht berücksichtigen?
Naja, der 1004 kennt ja in dem Sinne keine Verhältnismäßigkeit, nicht? Hätte Facebook Meta von sich aus so reagiert, dann könnte es einen Unterschied machen, überhaupt bei der Frage, ob sie der Störerhaftung unterliegen. Der Vorwurf war ja hier, dass sie im konkreten Fall zu langsam agiert hatten. Und das würde natürlich dann auch bei der Betrachtung, die ja durch die Rechtsprechung des BGH furchtbar kompliziert geworden ist, bei dieser Betrachtung, was sind denn eigentlich die Handlungspflichten des Plattformbetreibers, wenn er benachrichtigt wird von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung. An der Stelle würde das mit Sicherheit auch einen Unterschied machen können, wenn es hier eine zeitweise Sperre gegeben hätte. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man, so wie es Frankfurter Gericht hier argumentiert hat, dass man dann noch tatsächlich überhaupt eine Störerhaftung hätte bejahen können.
Ja, ja. Klar, wenn man von 823.004 sozusagen aus losdenkt, dann geht es darum, die Störung sicher zu beseitigen. Und das macht die Löschung des Profils mit Sicherheit. Ja. Schön, dann sind wir mal gespannt, wie diese Rechtsprechungslinie, möglicherweise ist das ja ein Auftakt, von den anderen Gerichten und insbesondere vom BGH behandelt werden wird. Du hast es schon gesagt, der Gesetzgeber selbst kann da ja auch noch mal versuchen, weiter zu regulieren, solange es sich im Rahmen des europäischen Rechts bewegt.
Es ist vielleicht noch ein Hinweis, es ist eine Hauptsacheentscheidung, also kein einstweiliges Rechtsverfahren. Die Revision zum BGH ist nicht zugelassen worden, aber dann hier gäbe es dann ja noch die Möglichkeit, unter Umständen noch die Möglichkeit, dass hier noch eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof geht, je nachdem, ob da die Streitwertgrenze überschritten ist, was ich nicht weiß. Doch, ist er 65.000 Euro, habe ich gerade nochmal am Ende nachgeschaut, das ist über der Zulassungsgrenze. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, Mieter ist da ja durchaus dann auch eher immer geneigt, die Sachen durch die Instanzen zu ziehen, dass da noch ein Versuch kommt, das per Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu ziehen.
Sehr schön, sehr spannend. Dann schauen wir auf eine zweite Entscheidung, die uns reingeschneit ist zu einem wirklich altbekannten Thema. Also ich glaube, so viel Überraschendes ist da nicht dran. Trotzdem lohnt es sich, den BGH zu beobachten im schönen Kontext Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung, also Schadenersatz wegen Datenschutzverletzung. Dazu gibt es nämlich eine neue Entscheidung des 6. Senats des BGH vom 13. Mai 2025. Und hier bekräftigt der BGH das, was er, glaube ich, auch in Übereinstimmung mit dem Europäischen Gerichtshof sagen konnte. Das ist nämlich, wenn es um die missbräuchliche Verwendung personenbezogener Daten geht, nicht dann zu einer Entschädigung kommt, wenn es ein rein hypothetisches Risiko der missbräuchlichen Verwendung durch den unbefugten Dritten gibt. Worum ging es? Eine sehr handfeste Streitigkeit, auch leicht zu erklären. Der Kläger streitet sich schon seit langem mit der Beklagten, das ist eine Stadt, weil die regelmäßig verwaltungsgerichtliche Empfangsbekenntnisse per Telefax durch die Gegend schickt, also zum Beispiel an den eigenen Anwalt. Und der Kläger beschwert sich, dass diese Faxe unverschlüsselt versendet werden und hat mehrfach die beklagte Stadt deswegen angesprochen. Die Stadt sagte auch zu, das zukünftig zu unterlassen, also unverschlüsselt zu kommunizieren. Und hat aber im Weiteren nichts Besseres zu tun, als insgesamt 7-mal weiter unverschlüsselte Telefaxe durch die Gegend zu schicken. Vereinbart war eigentlich, dass diese verwaltungsgerichtlichen Empfangsbekenntnisse, auf denen ja unter anderem der Name und Adresse des Klägers standen und ein Aktenzeichen natürlich, dass das postalisch geschehen sollte. Der Kläger nimmt deswegen die Stadt auf Schadenersatz nach Artikel 82 Datenschutzgrundverordnung in Anspruch, und zwar ganz ordentlich vom Umfang her. Er klagt auf 7-mal ist unverschlüsselt gefaxt worden, 7-mal 2.500 Euro macht 17.500 Euro. Also da ist schon ganz schön was zusammengekommen. Und er kann, der Kläger, vortragen, dass es sich bei ihm tatsächlich um eine besondere Gefährdungslage handelt. Er sagt nämlich, er sei mit dem Vertrieb von Explosionsstoffen beschäftigt und deswegen gäbe es immer auch Dritte, die versuchen würden, an diese Produkte ranzukommen. Und zwar in einer Art und Weise, die auch sein Leib und Leben gefährden würden. Also er malt dann aus, dass dort entweder ein Raub begangen werden könnte oder er entführt werden könnte, um die Sicherheitsschlüssel rauszugeben. Und deswegen sei er also besonders empfindlich, wenn dort sein Name und insbesondere seine Adresse unverschlüsselt durch die Gegend gefaxt würden. Das Landgericht, erste Instanz, hat sich das angehört und hat gesagt, naja, 17.500 kriegst du nicht, aber 7.000 sehen wir schon nach 82 als angemessen an, hat also eine Datenschutzverletzung bejaht und auch einen entsprechenden Schaden. Das Oberlandesgericht hat diese Entscheidung gehalten, ist also weder drunter noch drüber gegangen. Und jetzt kommt der BGH mit seiner Entscheidung vom Mai 25 und sagt, nee, dafür gibt's gar nichts und hat die Klage abgewiesen. Der Kläger habe nicht dargelegt, einen immateriellen Schaden erlitten zu haben. Und er hätte unter den drei kumulativen Voraussetzungen für den 82, die wir hinreichend kennen und die uns der EuGH lang genug vorgebetet hat, Datenschutzverletzung, Schaden, Kausalität, er hätte keinen Schaden belegt. Dazu sagt der BGH, die durch einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung ausgelöste Befürchtung einer betroffenen Person, ihre personenbezogenen Daten könnten von Dritten missbräuchlich verwendet werden, kann für sich genommen zwar einen immateriellen Schaden darstellen, aber die Befürchtung muss begründet sein. Und die bloße Behauptung einer Befürchtung ohne nachgewiesene negative Folgen reicht nicht aus. Dazu beruft sich der BGH, ich glaube, das kann er zu Recht tun, auf eine Vorentscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 20. Juni 2024, die wir hier auch schon besprochen haben. Und deswegen sagt der BGH, ja, es könnte sein, dass es eine erhöhte, abstrakte Gefahr für den Kläger gibt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, aber eine konkrete Gefährdung sei eben nicht ersichtlich und ein Kontrollverlust läge auch nicht bereits deshalb vor, weil die unverschlüsselte Übersendung von Telefaxen theoretisch hätte dazu führen können, dass ein Dritter die abfängt. Nämlich, Datenschutzrechtsverstöße gegen Sicherungsmaßnahmen machen es einfacher für Dritte zuzugreifen, aber das bleibt ein hypothetisches Risiko. Und dafür, wie gesagt, nehmen wir keinen Kontrollverlust an und eine Befürchtung in der Hinsicht ist dann auch nicht begründet. Deswegen sagt der BGH gar nichts. Also gibt es überhaupt keinen Schadenersatz, das reicht uns nicht, das ist uns zu dünn. Überzeugend, Nico?
Ja, in gewisser Weise konsequent. Der BGH hat mittlerweile, kann man sagen, ständiger Rechtsprechung, versucht ja den immateriellen Schaden, den Begriff dadurch zu konkretisieren, dass er im Prinzip zwei Fallgruppen bildet. Die eine, das ist die ich habe nächtelang schlecht geschlafen Variante. Die ist mehr auf der subjektiven Seite anzusiedeln, nicht? Also wenn man dann da tun kann, dass man also doch in große Sorge versetzt worden ist. Das hat hier offensichtlich der Kläger in der Form nicht getan, sondern er hat hier wohl eher darauf gesetzt, dass er also polizeibekannt eine gefährdete Person war aufgrund von Explosionsstoffen, mit denen er handelte. Und dann hat man dort auf die Karte des Kontrollverlustes gesetzt. Kontrollverlust ist aber eben dann schon auch etwas Objektives, wenn es tatsächlich so ist, dass man nicht mehr weiß, wo die Daten überall sind. Das ist der Fall, ist der Scraping-Fall, ja, wo die Daten also dann unkontrollierbar in der Gegend herumschwirren. Und hier ist im Prinzip dann nur die Sorge vorgetragen, dass dies passieren könnte. Und ein hypothetischer Kontrollverlust, so könnte man es auch formulieren, ist eben kein Kontrollverlust. Kontrollverlust ist etwas Objektives. Das lese ich hier aus dieser Entscheidung heraus. Das ist natürlich auch wieder ein irrer Fall, wenn man den Sachverhalt schaut. Der beginnt im Jahre 2015, also vor fast 10 Jahren, Dezember 2015, schreibt der Kläger der Stadt, dass er aus besonderen persönlichen Gründen jeder unverschlüsselten Übermittlung von personenbezogenen Daten widerspreche. Also der streitet sich mit der Stadt seit fast 10 Jahren darüber, ob die faxen darf, ist schon einmal sogar erfolgreich zum OVG gezogen, um sich dagegen zu wehren, dass die Stadt an ihren eigenen Anwalt etwas per Telefax übersandt hatte. Also das ist schon ein besonderer Fall. Aber was den Schadensersatz angeht, der sportlich hoch angesetzt war mit einer Klageforderung von 17.500 Euro, ist er leer ausgegangen. Und ich würde mal sagen, die Entscheidung passt von der Argumentation, passt sie in die Linie, die der BGH jetzt schon jedenfalls seit der Facebook-Entscheidung aus dem vergangenen November vertritt und deckt sich auch mit EuGH, da kommt ja dann auch noch an einer Stelle, der weist der BGH darauf hin, dass nach EuGH-Rechtsprechung, die ja 82 halt keine Straf-, sondern ausschließlich eine Ausgleichsfunktion hat. Mhm. Und insofern ist das schon auch keineswegs überraschend, dass der BGH hier so entschieden hat.
Ja. Ich glaube, bei den Vorinstanzen hat eine Rolle gespielt, dass man einfach gesehen hat, dass die Stadt sozusagen beharrlich gegen die Interessen des Klägers und auch gegen ihre Rechtspflichten verstoßen hat. Wenn dann schon wirklich festgestellt wurde und zugesagt wurde, wir kommunizieren nicht mehr unverschlüsselt, ist dann trotzdem immer noch weiter zu tun. Das ist schon bitter, aber das ist dann halt, wäre dann tatsächlich eher ein Strafcharakter, den der 82 nicht hat. Deswegen glaube ich, kann man die Entscheidung des BGH jedenfalls gut nachvollziehen.
Wir wollten noch, zum Abschluss wollten wir sprechen über zwei Entscheidungen, die jetzt unlängst, nämlich Anfang August bekannt geworden sind, des Bundesverfassungsgerichts. In beiden Entscheidungen geht es um Quellen-TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, Online-Durchsuchung, um den sogenannten Staatstrojaner. In dem einen Verfahren um Bundesrecht, nämlich um die um den letzten Stand der Bestimmungen von 100a und 100b StPO. Und in dem anderen Fall dann um das Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht die erste Entscheidung, in der sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Staatstrojaner befasst. Da gab es Hessen unter anderem und Hamburg auch. Also gab es eine ganze Reihe von Entscheidungen bereits dazu. Und ja, die beiden Entscheidungen sind überwiegend so kommentiert worden, dass sie im Wesentlichen die Befugnisse zur Quellen-TKÜ und zur Online-Durchsuchung bestätigt haben und eigentlich nur eine Einschränkung gemacht haben, was die Schwere der Straftaten angeht, dass also gesichert sein muss, dass doch diese erheblichen Eingriffe nur zulässig sind bei schweren Straftaten. Aber die Erfolge der Beschwerdeführer hier darf man wohl als eher übersichtlich ansehen. Und dies, Stefan, liegt ganz zu weiten Teilen daran, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich sich gar nicht in der Sache mit den Einwänden befasst hat, sondern über Seiten hinweg dann den Beschwerdeführern bestätigt, dass ihre Verfassungsbeschwerde also im einen Fall in weiten Teilen, im anderen Fall vollständig unzulässig sei, weil sie den Begründungserfordernissen nicht genüge.
Da hat sich Karlsruhe, also der erste Senat, ganz besondere Mühe gegeben, wirklich auch von der vom Umfang, wenn man sich die Entscheidung anschaut, geradezu auffällig, überproportional, wie da die Verfassungsbeschwerden schon in der Zulässigkeitsstation zurecht gestutzt werden. Das Hauptargument des ersten Senats besteht darin zu sagen, das ist unsubstantiiert, was ihr hier vortragt. Und mit Verlaub, wenn man weiß, wer dort Verfassungsbeschwerden eingereicht hat, wie dort gearbeitet wird und wenn man auch vielleicht die ein oder andere Verfassungsbeschwerde kennt, dann kann man sich nur wundern, was für hohe Maßstäbe Karlsruhe dort anlegt. Karlsruhe sagt also, es sei nicht hinreichend dargelegt worden in den Verfassungsbeschwerden, dass ein Verstoß gegen das Gebot der Bestimmtheit und der Normenklarheit auch tatsächlich vorliege und dass die Befugnis zur Quellen-TKÜ in sich widersprüchlich sei. Die Beschwerdeführer hätten nicht dargelegt, dass durch die angegriffenen Befugnisse in den absolut geschützten Kernbereich privater Lebensgestaltung eingegriffen würde. Und in Bezug auf die StPO hätten sie nicht klar genug gemacht, dass es hier um einen möglichen Eingriff in das Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 Grundgesetz ginge. Und das sind Maßstäbe, die da angelegt werden, dass dort also weitergehende Ausführungen notwendig gewesen wären, dass man dort mehr sozusagen hätte plausibilisieren müssen, dass man ausführlicher hätte begründen müssen, die aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr zu erfüllen sind. Jedenfalls ist für einen Beschwerdeführer überhaupt nicht mehr absehbar, was Karlsruhe alles hören möchte. Was mich persönlich daran stört, ist, dass es letztlich tatsächlich formale Hürden sind, die da errichtet werden. Nämlich natürlich ist Karlsruhe jedenfalls in solchen Fallgestaltungen überhaupt nicht darauf angewiesen, dass die Beschwerdeführer zu diesen Punkten vortragen. Braucht Karlsruhe wirklich sozusagen Nachhilfe bei der Frage, wann ein Eingriff ins Fernmeldegeheimnis nach Artikel 10 vorliegt? Nein, natürlich nicht. Das wissen die schon selber. Trotzdem wird es zur Hürde aufgebaut, Es mag ja sein, dass wenn es um ganz, sagen wir mal, seltene, ungewöhnliche Fallgestaltungen, selten angewandte Normen, vielleicht Normen auch mit Auslandsbezug oder weiß der Deibel was, geht, dass Karlsruhe da dankbar ist, wenn man ihnen Hinweise gibt. Aber das brauchen die alles nicht, ehrlich gesagt, sondern es wird einfach eine Hürde errichtet und wird gesagt, wenn du dazu nicht seitenweise vorträgst zu allen möglichen Konstellationen, dann sind wir als Gericht zwar immer noch gut informiert und könnten das alles entscheiden, wir tun es aber nicht, weil du nicht brav warst, also weil du nicht dir nicht ordentlich Mühe gegeben hast. Das leuchtet mir wirklich in dieser Konstellation nicht ein, zumal ja die Verfassungsbeschwerde ein Instrument des kleinen Mannes und der kleinen Frau sein soll. Man muss sich in Karlsruhe nicht vertreten lassen, nicht anwaltlich vertreten lassen. Das heißt, ein Normalbürger soll in der Lage sein, eine zulässige Verfassungsbeschwerde einzureichen. Und bei den Hürden, die hier errichtet werden, wo also wirklich rechtschaffene und gut informierte Anwälte jetzt hier in der Zulässigkeitsstation rausgekegelt werden, dann sind das aus meiner Sicht, ich kann es nicht anders sagen, absurd hohe Hürden, die errichtet werden und wo letztlich man den Eindruck gewinnt, dass Karlsruhe sich um bestimmte Themen kümmern möchte und um andere halt nicht. Dann sollte man aber mit offenem Visier kämpfen und sagen, wir machen ein freies Annahmeverfahren. Karlsruhe sucht sich die Verfassungsbeschwerden raus oder die Teile von Verfassungsbeschwerden, die sie interessant finden, und den Rest lassen sie weg. Das wäre transparent, das wäre zwar rechtsstaatlich nicht schön, aber hinnehmbar. Stattdessen hier die Hürden in der Zulässigkeitsstation dermaßen hoch und letztlich auch intransparent aufzuplustern, das hinterlässt keinen guten Eindruck. Nico, das siehst du bestimmt ganz anders.
Stefan, ich will das gar nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, weil ich sehe es natürlich genauso. Wir machen es mal kurz an einem Beispiel, ja, einfach um die Absurdität auch zu zeigen, die das hat und bei welche Blüten das treibt. Wir nehmen die Entscheidung mal zum Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es dann eine Vorschrift, in der es heißt, die Polizei kann ohne Wissen der betroffenen Person die laufende Telekommunikation einer Person überwachen und aufzeichnen, also Quellen-TKÜ, wenn deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine terroristische Straftat begehen wird. So, dazu dann die zur Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde, weil sie sich gegen diese Norm richtet, das Bundesverfassungsgericht ab Rand Nummer 57. Versuchen wir das mal kurz nachzuvollziehen. Da heißt es, der Vortrag genüge nicht den Darlegungsanforderungen. Soweit die Beschwerdeführenden rügen, es gäbe nur eine vage Rechtsfolgenanordnung aufgrund einer schlichten Übernahme von Formulierungen aus bundesverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen. Also da ist offensichtlich, hat man offensichtlich in Nordrhein-Westfalen Formulierungen aus Bundesverfassungsgerichts übernommen. Das genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Gebots der Bestimmtheit und Normenklarheit sowie der Wesentlichkeitslehre, genügt Ihr Vortrag nicht den Darlegungsanforderungen. Es fehlt bereits der Versuch, ausgehend von den einschlägigen verfassungsrechtlichen Maßstäben, den Regelungsgehalt der Vorschrift durch Auslegung zu ermitteln. Also der Vorwurf, erstmal müsst ihr doch die Norm auslegen, mit der ihr euch dort befasst. Auch ein mögliches verfassungsrechtliches Verbot für den Gesetzgeber, Formulierungen verfassungsrechtlicher Entscheidungen in den Gesetzestext zu überführen, haben die Beschwerdeführenden nicht ansatzweise hergeleitet. Es dürfte auch fernliegen, ist vielleicht noch nachvollziehbar. Dann geht es aber weiter. Die Beschwerdeführenden haben auch nicht substantiiert. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das unverständlich oder schwer verständlich findet, dann liegt es natürlich auch daran, dass es einfach schwer verständlich formuliert ist. Dann heißt es weiter, die Beschwerdeführenden haben auch nicht substantiiert dargelegt, dass die Befugnisse zur Quellen-TKÜ in sich widersprüchlich und schon deshalb verfassungswidrig sein könnten. Zwar darf eine Norm aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit nicht in sich widersprüchlich sein und so Anreize für eine tatbestandlich nicht gedeckte Anwendung setzen, dass aber die im Hinblick auf § 20c und 20b erlaubte Überwachung der laufenden TK unter der Voraussetzung, dass sie, dass dies auch technisch sichergestellt sein muss, deshalb der Fall sein könnte, weil eine solche technische Beschränkung auf die laufende Telekommunikation ausgeschlossen wäre, haben die Beschwerdenführenden nicht aufgezeichnet. Das ist am Rande des Verständlichen. Ja, wenn nicht sogar darüber hinaus. Sie haben schon nicht, und jetzt kommt noch ein Absatz und dann mache ich auch schon wieder Schluss, Sie haben schon nicht hinreichend klar danach differenziert, inwieweit es für die Frage der Beschränkbarkeit, also da ist wohl gemeint, ob es sich steuern lässt, wer jetzt alles bei einer solchen laufenden Überwachung dann tatsächlich dort mithören und beziehungsweise mitlesen kann. Das ist wohl damit gemeint. Sie haben schon nicht hinreichend klar danach differenziert, inwieweit es für die Frage der Beschränkbarkeit auf den möglichen Datenzugriff durch die eingesetzte Überwachungssoftware als solche oder auf die Sichtbarkeit der Telekommunikation für die Überwachungspersonen ankommt. Ihr habt nicht genug dazwischen differenziert, ob es jetzt darauf ankommt, was man alles abgreifen kann mit der Software oder ob es darauf ankommt, was die Personen alles sehen können, die jetzt am anderen Ende diese Software bedienen. Naja, dies wäre aber erforderlich gewesen. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist es maßgeblich, ob die Überwachungssoftware so konfiguriert ist, dass sie den mit der Überwachung betrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inhaltlich eine ausschließlich auf die laufenden Kommunikationsinhalte begrenzte Kenntnisnahme ermöglicht. Also man muss sich damit auseinandersetzen, dass es nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darauf ankommt, ob eine Überwachungssoftware auf eine bestimmte Art und Weise konfiguriert wird. Das ist ganz, ganz absonderlich. Dann macht das Bundesverfassungsgericht so diesen kleinen Trick nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Das klingt dann so, als ob das schon tausendmal gesagt worden ist. Dann kommt aber nur Vergleiche dazu, eine einzige Entscheidung. Und es könnte sein, dass es auch nur diese einzige Entscheidung gibt. Und dann kommen noch ein paar Literaturstimmen. Zwar haben die Beschwerdenführenden durchaus auf diese Rechtsprechung Bezug genommen. Also es war nicht immer so, dass der Vorwurf laut habt ihr gar nicht gesehen. Sie setzen sich aber mit ihr nicht weiter auseinander und begründen die behauptete fehlende technische Beschränkbarkeit letztlich ohne erkennbare Differenzierung oder nehmen allein die Beschränkbarkeit der Überwachungssoftware als solche in den Blick. Also ich verstehe da schon irgendwie, was dort gemeint ist, aber es ist also, das bewegt sich in einer solch wolkig abstrakten Höhe und hat diesen unterschwellig schulmeisterlichen Ton, den ich auch äußerst irritierend finde.
Das ist auch das, was mir dazu einfällt, Nico, das ist Beckmesserei. Ja, das ist, wenn man hat den Eindruck, da sitzt jemand auf einem sehr hohen Ross und guckt also kritisch auf die Verfassungsbeschwerde hinab und sagt also, das fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir. Auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, wir als Bundesverfassungsgericht müssen uns um all diese Differenziertheiten bemühen. Dann musst du das auch, Beschwerdeführer. Wenn du dir nicht Mühe gibst, geben wir uns auch keine Mühe. Was soll das denn? Ja, als ob es wirklich darauf ankäme, dass der Beschwerdeführer dem Bundesverfassungsgericht seine eigene Rechtsprechung oder die Rechtslage oder sonst was erklärt. Darum geht es nicht. Ja, deswegen kann man da schon also zumindest wirklich ein ungutes Gefühl bekommen bei der Art und Weise, wie man hier mit Verfassungsbeschwerden verfährt. Und ich sage es nochmal, diejenigen, die dort die Beschwerden eingereicht haben, haben das sicherlich nicht ohne Mühe und ohne Sorgfalt getan, sondern das sind gute Leute, die sich natürlich mit den Materien gut auskennen und sich intensiv damit auseinandersetzen, aber eben nicht in den Punkten, in denen es dann irgendeinem Mitarbeiter des ersten Senats, der die Sache vorbereitet und sich um die Zulässigkeitsfragen kümmert, gefällt und genügt. Und das sollte nicht so sein. In der Sache ist ja der Ertrag der Entscheidung überschaubar. Es ist wichtig, klar zu sagen, dass diese schwerwiegenden Eingriffe nur dann gerechtfertigt sind, wenn besonders schwere Straftaten vorliegen und dass da Karlsruhe also dann sagt, dass besonders schwer heißt, höchstfreie Strafe von mehr als 5 Jahren und nicht nur wir hier in den Fällen von 3 Jahren. Sie haben auch noch, man höre und staune, eine Verletzung des Zitiergebots, Artikel 19.1.2 Grundgesetz, herausgefunden. Das wird der Gesetzgeber mit Sicherheit relativ einfach reparieren können. Aber ansonsten ist der inhaltliche Ertrag denkbar gering. Und ansonsten wurde sehr, sehr viel Mühe drauf verwendet, den Beschwerdeführern mitzuteilen, dass sie irgendwie keine gute Arbeit gemacht hätten. Und das ist unbefriedigend.
Hinzu kommt ja noch, Stefan, das haben wir ja auch schon mehrfach als Thema gehabt, dass diese ganzen Darlegungsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts, die hat ja nicht, die stehen ja nicht etwa im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, sondern die hat Karlsruhe selbst erfunden. Und was dann wieder die Frage aufwirft, ob es denn nicht eigentlich so sein müsste, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen, die ganz sparsam geregelt sind im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass sie nicht auch mal jetzt so geregelt gehören, dass sie nicht immer weiter fortgesponnen werden können in Eigenregie in Karlsruhe. Das ist eigentlich ein Unding, dass es da keine, also dass wir diesen Zustand haben, den du ja auch beschrieben hast, jedermann kann Verfassungsbeschwerde einlegen. Und dann ist es aber immer in der, liegt es in der nicht weiter überprüfbaren Hoheit des Bundesverfassungsgerichts, wie streng sie die Brille anlegen an die Verfassungsbeschwerde. Das kann eigentlich nicht sein.
Ja. Ja. Insofern, lieber Nico, der Vorhang zu und viele Fragen offen. Mit einem unschönen Gefühl gehen wir aus dieser Folge von Follow the Rechtsstaat hinaus und sind aber ganz gewiss, erstens, dass die Hörerinnen und Hörer uns bisher gefolgt sind. Zweitens, unsere Anmerkungen auch hoffentlich jedenfalls nachvollziehen können. Und drittens, dass wir alle gemeinsam hoffen, dass wir in Zukunft wieder schönere und erfreulichere Anlässe haben, über aktuelle Fragen des Rechts, des Verfassungsrechts in Bezug auf Datenschutz und Informationsfreiheit zu reden.
Und immerhin haben wir heute auch, zweimal gelobt und nur einmal getadelt. Schauen wir mal, ob wir diese Statistik auch beim nächsten Mal einhalten. Deshalb in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.